Moin, lieber Thomas, und frohe Pfingsten. Heute ist ja Pfingstsonntag, ne?
Moin, moin, heute ist Pfingstsonntag und das Wetter ist so schön, ne? Schön. Ach, was ist schönes Wetter? Es ist, die Sonne scheint, meine ich. Und wir grillen alle und sind, wir simulieren jetzt so ein bisschen diese Stimmung, weil draußen scheint wirklich die Sonne. Ich weiß gar nicht, wie es Pfingsten werden soll.
Genau, wir zeigen.
Soll es gut werden, doch? Ich glaube schon, ja.
Und wir zeichnen so eine knappe Woche vorher auf, dass so viel
Transparenz. Ja, hinter Vatertag. Gestern war Vatertag. Was hast du gemacht als Nicht-Vater? Darf man da überhaupt Alkoholiker zu sich nehmen?
Ich habe gestern gar keinen Alkoholiker zu mir genommen tatsächlich. Ja, ich bin spazieren gegangen durch das Naturschutzgebiet Holnis und haben noch gegrillt schön. Hoger Weiderind, also leckere Sachen von der Hallig sozusagen.
Und Hoger Weiderind,
ja,
haben da überhaupt Weiderinder Platz, Mensch, die ist da so
ja,
klein.
Ja, die werden immer rübergebracht sozusagen und dann ist das immer ganz, ja.
Ja, okay. Übers Watt oder wie?
Mit der Fähre.
Nee.
Die kommen mit der Fähre rüber.
Achso, und sind dann, kommen mit der Fähre.
Ich glaube, jetzt im Mai fahren die da rüber und im Winter sind die dann aber auf dem Festland. Ein Freund von uns hat halt da mehrere Kühe stehen. Und und wir haben da so ein bisschen, oder mein Bruder hat da ein bisschen Hack gehabt und da haben wir dann diese herrlichen Frikadellen gemacht. Ist schon wieder ein
Sehr
paar
gut.
Tage her. Ja.
Ist schon wieder ein paar Tage her. Genau, und wir konzentrieren uns so ein bisschen heute auf die Zukunft, würde ich sagen, denn du bist wieder unterwegs gewesen. Wir haben sozusagen wieder unsere lose Folge des Mutmacher-Unternehmertums und du hast eine ganz tolle junge Dame besucht, wenn man das so sagen kann.
Ja, und zwar Levke Jannichsen. Sie ist die Chefin der Storyfisher. Storyfisher schreibt sich Englisch zu Anfang und hinten das Fischer dann Deutsch. Storyfisher.de, könnt ihr auch mal reingucken nach der Folge. Ne? Also es ist eine Content-Agentur, die im Grunde mittelständische Unternehmen berät, wie sie ihren Online-Auftritt und vor allem auch Social-Media-Auftritt optimieren können. Ja, und Levke ist sehr, sehr umtriebig und macht da sehr viel, hat inzwischen, führt im Grunde jetzt ein mittelständisches Unternehmen. Da ist also, sie hat mehrere Angestellte und ich glaube, wir schalten einfach mal rüber. Und hören uns das mal an, was Levke uns zu erzählen hat, oder?
Ja, ich wollte dazu noch wieder ganz kurz sagen, dass ich auch total, ich habe mir das natürlich vorher angehört und ich bin total fasziniert, dass wir haben ja in letzter Zeit auch Nele Frase, Lena Maat, Annika Deventer, alles so junge, selbstständige Frauen, die nebenbei, in Anführungszeichen, dann auch noch Kinder haben. Ich finde das immer wieder ermutigend für alle, also für mich erstmal, dass man sagt, so toll, da ist so eine Generation jetzt, die hat so eine Power und auch ein Selbstverständnis, ein Selbstbewusstsein im positiven Sinne, also im absolut positiven Sinne, ein Selbstbewusstsein, was ich total gut finde, dass man sagt, wir wollen was verändern, wir wollen dabei Geld verdienen und wir wollen dabei Familie haben und wir kriegen das alles unter einen Hut. So macht es zumindest auf mich den Eindruck und das war hier auch wieder so, finde ich großartig. Also sehr reflektiert.
Auf jeden Fall.
Große Klasse.
Wir
schalten rüber.
Ja, das mit der Schalter hat ja schon mal geklappt. Sie ist wirklich da, Levke. Ja, ganz, ganz bisschen zu spät. Das liegt einfach daran, dass du einen furchtbar stressigen Tag wieder mal hattest. Aber das ist, glaube ich, normal bei dir, oder?
Ja, das ist wohl der Alltag.
Ja, Levke, wir haben es ja eben schon gehört. Du bist Jungunternehmerin. Du hast die Storyfisher gegründet. Ich meine, war das 2018? Kommt das hin?
Ja, 2018 kommt
das hin. 2018, also kommt das hin. Du bist also jetzt 6 Jahre am Start. Du bist noch sehr jung. Magst du sagen, wie alt bist du wirklich?
Ich bin 27.
Genau, 27. Also, wenn ich so rechne, dann warst du ja irgendwie gerade mal 21 und Keks, ne, oder?
Ja, ganz genau. Ich bin sehr, sehr früh gestartet. Ich war tatsächlich nie im Anstellungsverhältnis, sondern bin direkt nach dem Studium in die Selbstständigkeit gestartet.
Du hast also Abitur gemacht in Niebüll, ne, und bist dann
nach Flensburg gegangen an die FH und habe da Medieninformatik studiert, habe aber relativ schnell gemerkt, dass Studieren so gar nicht meins ist. Ich glaube, das lag auch nicht nur am Studiengang, der sehr mathelastig war. Das war schon mal ein Nachteil für mich. Aber es lag auch zum großen Teil daran, dass ich fürs Studieren, glaube ich, gar nicht so gemacht bin. Ich wollte gleich in Gang und was machen und Erfahrungen sammeln. Und da hatte ich das Gefühl, in der Selbstständigkeit kann ich das ein bisschen besser, beziehungsweise kann die nächsten 3 Jahre meines Lebens sinnvoller einbringen für mich persönlich.
Und aus den nächsten 3 sind dann jetzt inzwischen 6 geworden, sozusagen, wenn ich richtig rechne, ja, ungefähr 6. Und du bist ja schon lange nicht mehr alleine, ne?
Ja, ganz genau. Also geplant war das natürlich alles gar nicht, wie es jetzt gekommen ist im Endeffekt. Ich bin dann in die Selbstständigkeit gegangen, auch aus dem Grund, weil es für mich gar kein richtiges Jobangebot gab in der Region. Ich bin halt hier oben im Norden aufgewachsen und wollte auch gar nicht wirklich wegziehen. Also von damals Niebüll nach Flensburg war für mich schon ein großer Sprung und viel weiter wollte ich auch nicht. Mhm. Aber es gab auch nicht wirklich Alternativen für mich im Anstellungsverhältnis. Und dann habe ich gedacht, okay, könnte ich es ja selbst versuchen. Und aus dem ist dann noch der Gedanke entstanden, wie wäre es denn, wenn jüngere Leute, die auch so kreativ sind wie ich, andere Optionen hätten ein paar Jahre später. Und so bin ich dann dazu gekommen, Stellen zu schaffen. Also,
wie viele Mitarbeiterinnen hast du jetzt?
Wir sind 10 Leute.
10 Leute?
Ja, also, nicht alle in Vollzeit, nicht verwehren lassen. Es sind 6 Vollzeitangestellte, aber um und bei sind wir 10 plus mich. Und ja, ist ganz gut gewachsen in den letzten Jahren.
Ich hatte ja das Glück, bei eurem Sommerfest dabei zu sein letztes Jahr. Du hast ja ganz tolle Räumlichkeiten. Da fährt jeder, der mal so von Bredstedt nach Niebel gefahren ist, vorbei. Das ist an diesem Kreisel da in Langhorn. Tolles Büro habt ihr da. Kreativ kann man da arbeiten. Jetzt müssen wir euch mal ein bisschen festmachen. Was macht ihr da? Wer bei Social Media unterwegs ist, der wird schon mal, wenn er mit Nordfriesland zu tun hat, über euch gestolpert sein. Was ist euer, ja, sage ich mal so ganz platt, Geschäftsmodell?
Ja, wie fasse ich das kurz? Am besten mit unserem Slogan. Wir heißen ja Storyfisher für mehr Erfolg im Netz und ja, wir sorgen tatsächlich für mehr Erfolg im Netz für regionale Unternehmen. Und zwar liegt unser Spezialbereich im Social Media und Content Marketing. Mhm. Man kann sich das Ganze so vorstellen, dass wir den Unternehmen aus der Region, die es selber nicht schaffen, Fuß zu fassen im Bereich Social Media, weil sie keine Zeit haben oder weil sie vielleicht auch gar nicht wissen, wie, den greifen wir unter die Arme und ersetzen den quasi den Marketingangestellten oder die Marketingangestellte.
Jetzt habe ich das so ein bisschen beobachtet. Du warst ja bis viel unterwegs in der Region, nicht nur in der Region, ihr habt ja auch Kunden außerhalb, aber ob du nun auf Sylt bist oder ich weiß so, Weiderinder waren auch mal ein Kunde, einer, glaube ich, euer ersten Kunde damals in den Rodenes. Wie ist das denn, wenn da damals die noch jüngere Levke ankommt? Ne, jetzt bist du ja eine erwachsene Frau, warst du damals auch, aber klar, wenn da eine 21-Jährige kommt, gerade von der Schule, ein bisschen an der Uni gewesen, nehmen die dich denn immer, haben die dich immer gleich ernst genommen und haben gesagt, ja, soll die mal ein bisschen spielen oder wie war das?
Ja, das ist auf jeden Fall eine mega interessante Frage. Also wenn ich jetzt auf die letzten Jahre schaue, wie ich mich entwickelt habe, da bin ich selber manchmal ganz erstaunt, dass ich so erwachsen geworden bin mit der Firma auch. Und ganz am Anfang habe ich mir tatsächlich bei dem Ganzen überhaupt nichts gedacht. Ich bin einfach losgefahren, habe fotografiert. Dazu muss man sagen, dass ich erst, als ich das Abi beendet hatte, hatte ich ja einen Sommer frei. Mhm. Und dann habe ich mir das erste Mal eine Kamera gekauft, weil ich schon immer ein Interesse am Fotografieren hatte und habe einfach mal einen Sommer losgelegt. Und das hat sich halt in den wenigen Monaten so verselbstständigt, dass ich dann halt ein Jahr später schon in die Selbstständigkeit starten konnte. Und da habe ich ja auch einfach gemacht. Das ist ja auch so ein typisches Nordfriesen-Motto, einfach mal machen. Mhm. Den kennst du ja auch so gut, den Spruch.
Ja, aber trotzdem gibt es ja immer diese Hindernisse. Ne? Denn erstmal kommen vielleicht die Eltern um die Ecke, ja gut, aber mach mal lieber erstmal das. Und dann gibt es ja auch vielleicht Banken, die sagen, naja, nun weißt du, ne? Oder wie, ja.
Ja, ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Also ich hatte tatsächlich viel mit Menschen zu tun, die sehr bodenständig sind. Also meine ersten Kunden waren Handwerker, Direktvermarktung hast du gerade angesprochen. Dann eine Meierei hatte ich, dann haben wir erneuerbare Energien und die Leute aus dem Norden sind einfach locker und entspannt. Also ich hatte es schon mal, dass mir gesagt wurde, was fällt dir ein oder was möchtest du von uns, was willst du uns hier verkaufen? Ich wurde teilweise für Angebote, die ich gestellt habe, damals richtig ausgelacht von Kunden.
Weil du zu teuer warst, oder?
Ja, die mich aber dann auch 1-2 Jahre später von alleine beauftragt haben und dann auch gerne das Geld gezahlt haben, weil ich natürlich unserer Zeit ein bisschen voraus war. Also man mag es jetzt gar nicht mehr glauben, aber vor 6 Jahren war Social Media noch nicht das Thema, was es jetzt ist.
Nee,
absolut, da musste ich wirklich schon schauen, wie findet man Kunden? Ich meine, ich musste mich nicht groß anstrengen, aber bis heute ist es ja so, dass nicht jedes Unternehmen ein Verständnis dafür hat, dass man auf Social Media vertreten sein sollte. Und ja, da war das manchmal interessant, zu den Kunden zu kommen.
Es hat sich ja sehr gewandelt. Und wenn wir wissen, wie jetzt gerade Herr Zuckerberg mit den Algorithmen spielt, hast du denn so den Masterplan, dass du weißt, okay, ich weiß genau, wie ihr mehr Follower bei Insta zum Beispiel bekommt oder Instagram ist immer noch das Game, oder?
Instagram ist immer noch ein wichtiges Thema für viele Unternehmen. Mhm. Bestimmt nicht für alle, aber für einen ganz, ganz großen Teil. Also mit der Plattform kann man nicht viel verkehrt machen. Und ja, zum Thema Expertise würde ich schon sagen, dass ich da den Plan habe. Also mittlerweile durch diese letzten Jahre oder durch die letzten 6 Jahre, der Erfahrungsschatz ist schon enorm. Also auch ganz anders würde ich sagen, als jemand, der beispielsweise nur für ein Unternehmen tätig ist und da den Auftritt pflegt oder das Marketing macht. Weil ich halt tatsächlich 25, 30 Kunden parallel vergleichen kann stetig, wie funktioniert das bei dem oder bei dem und diese Synergieeffekte, die daraus kommen, also da ist ein riesen Erfahrungsschatz gewachsen und ich bin eigentlich nur permanent damit beschäftigt, dieses Wissen an meine Mitarbeiter weiterzugeben, dass die genauso denken können und das halt an unsere Kunden weitergeben können.
Nun ist das ja, ihr seid ein sehr junges Team und dann ist es ja auch immer so eine Sache, du bist die Chefin, da muss man ja auch manchmal vielleicht ein bisschen unpopuläre Entscheidungen, ne, wenn es um Überstunden geht oder vielleicht auch hat der eine oder andere eine andere Vorstellung von dem, was er verdienen möchte oder zu Anfang auch verdienen möchte. Wie gehst du damit um? Weil es einerseits, wenn man auf euch guckt und so die Storys sich anguckt, was ihr so macht, das wirkt ja wie so ein Kindergeburtstag. Also positiv, ne? Eine Klassenfahrt. Also ne? So gar nicht negativ gemeint. Aber trotzdem seid ihr ja, und du, so wie ich dich kennengelernt habe, hochprofessionell. Wie gehst du mit diesem Spagat um?
Ja, das ist natürlich schon interessant. Wir sind sehr untypisch für ein Unternehmen. Der Altersdurchschnitt liegt tatsächlich bei Mitte 20 und der ist schon gestiegen in den letzten Jahren.
Okay, ihr altert auch, ja?
Wir altern auch, aber es ist tatsächlich so, dass ein großer Teil vom Team sehr, sehr jung ist. Ich war ja auch sehr jung, als ich gestartet bin. Und mittlerweile muss ich sagen, ach, da kann sonst was für ein Thema auf den Tisch kommen. Da macht mir wenig Angst. Also ob es jetzt Mitarbeiterthemen sind oder mit dem Kunden eine Verhandlung, das ist alles gar kein Problem mehr. Da macht es wirklich die Erfahrung und da hat man schon mit der Zeit ein dickes Fell bekommen, sag ich mal so. Wir haben sehr viel lustige Stimmung bei uns nach außen hin, aber wir haben auch sehr viel seriöse Arbeitszeit und auch da läuft das wie in jedem anderen Unternehmen auch. Aber es ist schon sehr freundschaftlich und harmonisch.
Also das heißt, du musst natürlich auch immer gucken, das muss ich ja alles rechnen am Ende des Tages. Mhm. Du musst ja Rechnung schreiben, deine Kollegin, die, wenn die jetzt einen Außendreh haben bei euch, nützt es dir ja nichts, wenn die ein Fischbrötchen essen erstmal, sondern ja, da muss ja irgendwie was rüberkommen. Also dieser Spagat, der gelingt dir dann ganz gut. Die haben, ich sag mal in Anführungsstrichen, weiß, wie ich es meine, Respekt vor dir auch.
Doch, tatsächlich. Also da bin ich sehr, sehr zufrieden. Die wissen, wo ihre Grenzen sind, ohne dass ich sie aufzeigen muss. Also es ist eine schöne Mischung aus, wir verstehen uns auf freundschaftlicher Weise, aber wenn ich was sage, wird darauf gehört. Und ich könnte mir das ehrlich gesagt in dem Bereich gar nicht besser vorstellen.
Wie löst du Konflikte? Wenn es mal so, es ist ja so, du hast ein Team jetzt, ihr seid 10 Menschen insgesamt, ne? Und es sind auch Männer dabei, also ihr seid ja ein durchgemixtes Team, du sagst ein sehr junges Team und es gibt natürlich mal Konflikte, ist ja klar. Mhm. Vielleicht hat ja jemand auch eine andere Vorstellung, wie ein Film oder eine Image-Kampagne werden soll. Wie löst du das?
Kommunikation.
Okay.
Und da bin ich auch mit am größten gewachsen in den letzten Jahren. Also ich kann mich noch daran erinnern, in den ersten Jahren als Führungskraft, da habe ich wirklich Probleme mit nach Hause genommen und habe wirklich 2-3 Tage kaum ein Auge zubekommen, wenn es was Dramatisches war, weil ich mich nicht getraut habe, das auszusprechen. Mhm. So, das ist jetzt aber heutzutage gar nicht mehr, da kann ich mich gar nicht mehr reinversetzen, wie sich das anfühlt, weil wenn ich ein Problem habe, spreche ich das sofort an und ich weiß, dass ich nur mit Kommunikation weiterkomme. Und ich würde jetzt, mir wird es nicht mehr einfallen, nach Hause zu fahren mit dem Gefühl, da liegt was oben auf. Sondern ich habe wirklich gelernt, dass dieses sofort etwas ansprechen und aussprechen wirklich die Hilfe ist. Und ja, wir haben natürlich sehr viele Themen, die immer oben aufliegen. Und da muss man einfach nur erkennen, das ist so wichtig, auch die Mitarbeiter immer zu hören. Und dann zu sagen, wir nehmen uns die Zeit dafür zu sprechen, auch wenn gar kein Konflikt gerade ist, damit die gar nicht erst entstehen. Und das ist so meine Erkenntnis so vom letzten Jahr, dass man da wirklich die Zeit, die man reingibt ins Führen von Mitarbeitern, dass man das immer bezahlt bekommt.
Okay, also auch das hat ja auch was mit Wertschätzung zu tun am Ende, ne?
Auf jeden Fall.
Spulen wir mal ein bisschen zurück. 2018, du gründest dich und dann, oder gründest dein Unternehmen. Und dann, ich glaube, da wart ihr ja noch in Dagebüll.
Ja.
Und dann kommt ja irgendwann, fliegt uns so eine Pandemie um die Ohren. Und das ist ja für ein Kommunikationsunternehmen, das viel auch beim Kunden, mit dem Kunden arbeitet. Ja, ich will nicht sagen eine mittlere Katastrophe, aber schon eine Herausforderung. Gab es da mal so Momente, wo du sagst, oh Gott, jetzt fliegt mir hier alles um die Ohren?
Nee, tatsächlich nicht in Verbindung zu Corona. Also da habe ich natürlich viele Rückfragen bekommen, gerade dann zum Ende der Pandemie hin. Und wie habt ihr es so, wie habt ihr euch so entwickelt in der Zeit? Und ich muss sagen, wir hatten tatsächlich eher ein Wachstum in dieser Zeit, als dass es ein Rückgang war. Das liegt aber auch daran, dass es uns in die Karten gespielt hat, wie sich Social Media und allgemein der digitale Auftritt entwickelt hat. Weil wenn wir uns jetzt an die Pandemie zurückerinnern, fällt uns ja auch ein, dass viele Unternehmen dann kreativ werden mussten und überlegen mussten, oh, offline komme ich nicht mehr an meine Kunden ran, was ist denn jetzt die Alternative? Und dann waren wir halt da und haben gesagt, komm, wir finden einen Weg, dass ihr trotzdem zu euren Kunden sprechen könnt und potenziellen Kunden.
Es ist trotzdem nicht cool, aber für euch, ihr wart so ein bisschen, despektierlich ist es jetzt überhaupt nicht gemeint, aber ihr wart so ein bisschen Corona-Gewinnerinnen denn auch, ne?
Das ist tatsächlich so, ja. Würde ich unterschreiben.
Und trotzdem gab es denn auch in dieser Zeit mal, wir haben es ja gerade schon so ein bisschen so Gründung, sehr jung, man muss dann starten. Klar, man haftet ja auch für Dinge, wenn mal was schief geht. Das ist ja gerade in so einem Bereich Social Media, da kann ja auch mal irgendwie gleich eine Klage kommen oder so. Gab es für dich mal Momente, wo du sagst, oh, jetzt wird es für mich echt heikel oder so? Oder hast du sowas gar nicht erlebt?
Ja, doch in Einzelfällen schon, aber auch da, Kommunikation löst vieles, ne? Also gerade jetzt im Bereich Foto- und Videoaufnahmen, da wurde ich dann schon tausendmal gefragt, und wie sieht das aus? Muss man bei jedem, den man vor die Kamera nimmt, eine Einverständniserklärung unterzeichnen? Und ich sage, ja, es gibt ja unterschiedliche Menschentypen. Die einen möchten es komplett offiziell haben und die würden alles nur schriftlich machen. Das ist aber schwer, wenn man dann auch draußen unterwegs ist und mal spontan was aufnimmt. Aber da natürlich sollte man vernünftig sein und niemanden einfach filmen ohne Zustimmung. So, wenn man aber den Mittelweg fährt, und das ist so ein bisschen unsere Philosophie, mit den Leuten sprechen, informieren und auch ein bisschen die Angst nehmen, dann kommt im Nachhinein auch kein großes Drama.
Also da kann man dann auch mit vernünftig umgehen.
Ja.
Wenn du jetzt so einfach dir das anschaust und wenn ich dich so erlebe, du bist ja jemand, der, wie sagst, Kommunikation, positiv sehen. Trotzdem leben wir ja so Zeiten, wo du denkst, nein, wir haben eine Wirtschaftskrise, wir haben diese fürchterlichen Kriege, die wir jetzt erlebt haben. Also Ukraine läuft ja, Israel, diese ganze Krise. Und du, klar, du wohnst im beschaulichen Nordfriesland, aber Nordfriesland ist ja nicht das Ende der Welt.
Gar nicht
mehr. Nein, nicht mehr. Nee, du wohnst, stimmt, du wohnst ja jetzt im, hier in der Nähe von Flensburg. Aber trotzdem, ja, wie gehst du damit um? Also das ist ja auch etwas, was dich so nicht nur als Unternehmerin betrifft, sondern auch natürlich als Mutti vielleicht auch oder als, ja, als Mensch einfach. Ne? Also wie gehst du mit diesen Themen um, die gerade auf uns einprasseln? Einige sagen, ja, ich gucke mir das gar nicht an, ich schalte ein bisschen ab, habe ich eben schon oft gehört. Andere sagen, aber ich muss das lesen, ich will wissen, was los ist. Wie gehst du damit um?
Ja, das sehe ich so ein bisschen zwiegespalten, weil es gibt mich als Privatperson und dann gibt es mich als Geschäftsfrau. Und da würde ich sagen, alles, was das Geschäft betrifft, da habe ich keine Wahl, da muss ich mich mit auseinandersetzen. Das tue ich natürlich auch. Und da ist so meine Lösung, dass man wirklich sehr anpassungsfähig sein muss. Bedeutet, wenn ich mich dafür entscheide, nur mit einem Angebot in den Markt zu gehen und der Markt verändert sich, dann habe ich halt Probleme. Dann muss ich halt schauen, biete ich noch was anderes an, um halt trotzdem weiter gefragt zu sein. Und so haben wir es jetzt auch über die letzten Jahre gehandhabt. Da hat man mal ein bisschen was in die eine Richtung gemacht, dann mal in die andere und schaut halt, dass man so verschiedene Zielgruppen anspricht. Wenn es jetzt darum geht, wie ich allgemein privat sowas sehe, würde ich schon sagen, dass ich so ein bisschen die Kategorie von dem, was du am Anfang beschrieben hast, Augen zu und durch. Also ich muss sagen, ich bin nicht der Mensch, der morgens am Küchentisch sitzt und erstmal eine Stunde die Nachrichten schaut oder Zeitung liest. Das ist einfach nicht mein Medium. Und viele der Medien, die Gleichaltrige jetzt konsumieren, da bin ich raus. Also ich informiere mich nicht über TikTok, um mir irgendwelche News anzuschauen, sondern so ein bisschen nach dem Motto, das, was sehr wichtig ist, das wird schon an mich rankommen. Und ansonsten bin ich sehr fokussiert auf meine Themen, weil die sind schon groß genug.
Ja.
Und natürlich hat man auch so minimal Ängste, ne? Was jetzt so große Themen angeht wie Kriege oder auch Wirtschaftskrisen, na klar. Aber im Endeffekt muss ich sagen, ist mein Gefühl auch, dass ich es vielleicht gar nicht so groß in der Hand habe und deswegen.
Also zu gucken, was kann ich beeinflussen, was kann ich nicht beeinflussen.
Ich versuche mehr meine Welt zu retten als die große Welt. Erstmal. Das muss nicht für immer so bleiben, aber jetzt gerade ist so eine Phase, da muss ich sehr bei mir sein, um überhaupt nach vorne zu kommen.
Gibt es Dinge, die du nicht machen würdest? Also jetzt pur beruflich? Also gibt es Sachen, wo du sagst, für die vielleicht Partei oder für Unternehmen würde ich nicht arbeiten oder sagst du, ich würde mir das erstmal angucken?
Also da möchte ich nicht kategorisch Nein sagen, weil man muss immer eine Anfrage erstmal betrachten und auch die Situation, in der ein Unternehmen gerade steckt. Ich finde das sehr schwer dann zu sagen, ich bin da so ideell, dass ich komplett Nein sage. Aber da waren schon einige Fälle dabei, wo ich gesagt habe, fühle ich einfach nicht sozusagen oder fühle ich nicht für uns als Unternehmen. Tatsächlich finde ich es im politischen Bereich gar nicht so einfach, unterwegs zu sein.
Aber heißt das jetzt, ich will jetzt gar nicht AfD oder es gibt ja radikale Parteien, das ist klar, das will man jetzt nicht, das würde man definitiv nicht, aber es gibt ja auch andere Parteien aus der Mitte, ob das CDU, SPD, Grüne, FDP und so weiter. Könntest du ja, also ich will jetzt gar nicht deine politische Meinung abfragen, aber wenn jetzt eine nicht radikale Partei zu dir käme, Mensch, mach sonst eine Kampagne für die, sagen wir mal, liegt jetzt ja demnächst an, Europawahl auf kommunaler Ebene, weil wir wollen da ein bisschen Werbung machen. Ist das für dich denkbar oder sagst du, lass ich die Finger von?
Kategorisch wäre ich erstmal bei Nein, aber ich müsste die Anfrage auf dem Tisch liegen sehen und sehen, wie es gestaltet ist. Für mich wäre persönlich wichtig, dass ich mich damit auseinandersetze, was steckt in dem Moment hinter der Partei. Muss man dazu ja auch sagen, dass die in dem einen Jahr das eine Wahlkonzept haben, in der nächsten Periode ein anderes. Deswegen kann ich ja auch schwer bei diesen größeren Parteien kategorisch Nein oder Ja sagen. Also da wäre für mich dann wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen und sagen, ob wir da mitgehen können. Aber allgemein, wenn ich die unternehmerische Wahl habe, in welchen Bereich ich gehe, dann bin ich doch lieber bei dem Geschäft. Also andere Unternehmen zu unterstützen, ist dann eher so mein Credo.
Hast du selber so Dinge, ich habe das jetzt nur so, das ist ja öffentlich, deswegen kann man es ruhig sagen, du hast eine Zeit lang jetzt auf Zucker verzichtet, hast doch geschrieben, du willst möglichst weniger Fleisch essen und so weiter. Das ist ja manchmal, kann ja eine politische, kann auch nur eine rein gesundheitliche Aussage dahinter stecken. Aber gibt es da auch so für dich so Abgrenzungen, wo du sagst, okay, ich weiß ja, ihr habt ja die Weiderinder gemacht, das ist ja zum Beispiel Fleischkonsum, obwohl das natürlich sehr nachhaltig ist. Gibt es da für dich so Grenzen, wenn jetzt zum Beispiel, was weiß ich, ein großer industrieller Betrieb auf dich zukäme, oder sagst du, nö, gucke ich mir auch erstmal an?
Ja, interessant. Müsste ich mich mal reinversetzen. Also tatsächlich sind wir gar nicht in dem Industriebereich so stark vertreten. Also vielleicht, um da mal einen kleinen Einblick zu geben, wir arbeiten tatsächlich eher für den Mittelstand. Mhm. Also wenn man sich so eine Unternehmensgröße vorstellen kann, ich möchte hier gar nichts nur über einen Kamm scheren, aber was man sich so vorstellen kann, so meistens zwischen 30 und 50 Mitarbeitern, da sind wir so angesiedelt. Also komme ich gar nicht so stark mit der großen Industrie in die Quere. Und dazu muss man auch sagen, dass wir sehr regional sind. Also wir sind eine regionale Agentur und arbeiten gar nicht woanders. Also wir bekommen halt auch mal Anfragen dann aus Österreich, aus der Schweiz, aus Süddeutschland. Ja. Und wenn wir jetzt nicht darauf angewiesen sind in dem Moment, dann sagen wir auch nein, weil ich sehe, dass der Bedarf hier in Norddeutschland so, so groß ist. Und ich möchte lieber unsere Region in dem Moment fördern und den Agenturen woanders
den Job. Du sagst jetzt gerade regional. Was ist für dich regional? Ist das Nordfriesland, Kreis Schleswig-Flensburg oder geht das darüber hinaus?
Das geht mittlerweile schon etwas darüber hinaus. Mhm. Ich war tatsächlich am Anfang so eingestellt, ja, bleiben wir mal schön in Nordfriesland. Mittlerweile, jetzt wo ich ja selber hier in Flensburg lebe, ist natürlich diese Region auch super denkbar für mich. Und mittlerweile ist der Weitblick auch so da, dass ich mir sage, ich habe ja vielleicht noch ein paar Jahrzehnte Geschäftszeit vor mir.
Ja, möglicherweise.
Da werde ich ganz bestimmt nicht sagen, oh, nee, also nach Nordfriesland ist hier Grenze. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wir auch mal Dithmarschen arbeiten oder noch in anderen Landkreisen, und im Endeffekt hängt es auch davon ab, wie groß Storyfisher mal werden soll, und da bin ich mir tatsächlich noch nicht so einig.
Also da bist du noch nicht ganz sicher, aber du bist ja auch wahrscheinlich, so schätze ich dich jetzt mal ein einfach, du bist 27, ne? Rein rechnerisch, um Rentnerin zu werden, sind es noch 40 Jahre, zahlst ja nun auch gar nicht in die Rente ein. Nee. Du guckst natürlich dann, du musst private Vorsorge treiben. Mhm. Wie weit ist das schon Thema für dich? Ich meine, du bist erst 27, aber trotzdem muss man ja daran denken.
Das ist ein großes Thema. Also wer unternehmerisch tätig ist und nicht an seine Altersvorsorge denkt, nach 6 Jahren Selbstständigkeit, der hat aber ein Problem in meinen Augen, beziehungsweise nicht ein Problem, das Problem wird noch auf einen zukommen, weil man Schwierigkeiten haben wird, das wieder glatt zu bügeln, wenn man das zu lange links liegen lässt, das Thema. Und da muss man sich halt divers aufstellen, gerade wenn man nicht weiß, in welche Richtung es mit der Wirtschaft geht. Und ja, natürlich ist das Thema, setze ich mich sehr, sehr viel mit auseinander mit den Finanzen.
Also da bist du halt Profi auch. Du hast aber auch mal gesagt, auch jetzt in diesem Gespräch schon, Zahlen sind nicht so deins. Hast du da denn in deiner Firma gute Unterstützung, dass du sagst, okay, man braucht ja dann auch Menschen für die Zahlen. Ich meine, dass du rechnen kannst, ist mir schon klar, aber du weißt, was ich meine. Du brauchst ja dann vielleicht eine Buchhalterin oder auch einen Steuerberater.
Naja, also dazu muss man ja sagen, Zahlen sind nicht nur meins. Das meinst du bestimmt bezogen auf, dass mir Mathe nicht so gut gefallen hat.
Ja.
Also wenn es um die Zahlen geht, dass ich meinen Gewinn ausrechnen soll, das macht mir Spaß. Da habe ich gar kein Problem mit.
Ja.
Es geht eher so darum, dass ich die mathematischen Gleichungen ein bisschen schwierig fand.
Ja.
Aber mit den Mitteln, die man heutzutage hat, alles gar kein Problem mehr.
Okay.
Also tatsächlich war ich wahnsinnig gut beraten die letzten Jahre, weil ich einen Buchhalter direkt bei mir im Unternehmen hatte von vornherein, der mir fast alles abgenommen hat. Das war natürlich sehr praktisch. Ja, jetzt haben sich die Wege getrennt vor ungefähr einem halben Jahr, und da musste ich mal wieder selber ein bisschen mehr ran.
Okay.
Wo man aber auch sagen muss, sowas ist ja nie nur ein Nachteil. Also das ist auch ein großes Learning aus den letzten Jahren. Immer wenn ein Problem aufgetaucht ist, wo ich dann dachte, oh nein, wie soll ich das denn jetzt schaffen, habe ich im Nachhinein gedacht, wow, gut, dass es so gekommen ist, weil im Endeffekt konnte ich was draus lernen. Und dadurch, dass ich mich jetzt wieder mehr mit meinen eigenen Zahlen auseinandersetzen musste, läuft es noch besser als vorher, weil ich noch viel mehr Optimierung gesehen habe. Und ich kann auch jedem Geschäftsführer, Geschäftsführerin empfehlen, wisst genau Bescheid, was bei euch abläuft, und könnt auch alle Bereiche ein Stück weit selber. Also sowas Wichtiges wie die Buchhaltung würde ich gar nicht zu 100% auslagern, sondern dass man da wirklich bei allem Bescheid weiß, wenn man die Kapazität hat dazu.
Das ist das. Und wie ist das, du hast das ja schon angedeutet, wie ist da dieser, ne, nicht mit nach Hause nehmen, ist so ein Tipp, den du wahrscheinlich auch anderen Gründerinnen sagen würdest, versuch auch mal abzuschalten. Wie gut gelingt dir das? Weil es ist natürlich ein 10-köpfiges Team zu führen, zu sagen, okay, ich muss die Zahlen im Kopf haben, ich muss das, ich muss dann vielleicht mal, ihr habt ja auch Dienstwagen, die Flotte muss, es ist so viel. Wie machst du das, dass du dich da so organisierst und trotzdem noch Zeit für deine Familie hast zum Beispiel?
Ja, also da muss ich ganz ehrlich gestehen, das ist sehr phasenweise. Mhm. Also ich habe Phasen, da predige ich das auch und sage, oh ja, denk dran, auch immer schön entspannen, ausruhen und
Achtsamkeit.
Achtsamkeit, ne? Na klar, aber es gibt auch die Phasen, in denen dann wirklich durchgezogen wird. Also man kann das so ein bisschen wie mit den Jahreszeiten betrachten. Ne? Also gerade so im Frühjahr, Sommer, da wird wirklich durchgezogen, auch gerne mal noch ein Teil vom Winter, aber dann gibt es auch andere Phasen im Jahr, gerade so zum Herbst, wo es ein bisschen träger wird und da bin ich dann einfach mehr ruhig, mehr zu Hause und dann konzentriere ich mich ein bisschen mehr auf mich und meine Familie und dann in anderen Phasen muss man halt wieder ein bisschen mehr Energie reingeben, um diese Möglichkeit dann überhaupt auch zu bekommen.
Ach, Liefke, das hab ich mal wieder vergessen am Anfang. Wir haben ja immer so einen kleinen Umtrieb der Woche,
ja.
Da, wo du dir einfach sozusagen überlegen kannst, was dich in der letzten Zeit so umtrieben hat. Das kann eine positive Sache sein, eine negative Sache sein. Musst du jetzt nicht sofort sagen, kommt gleich zum Ende.
Okay.
Wir gehen aber schon langsam, wir biegen schon so langsam ab. Aber kannst ja mal so im Hintergrund, du bist ja multitaskfähig. Das muss man ja als junge Unternehmerin. Ne, das,
Wenn du das sagst.
Ich würde von dir aber noch gerne mal wissen, du sagtest ja gerade Nordfriesland, ich bin ja selber auch in Nordfriesland sozusagen aufgewachsen und geboren und kenne das ja auch so ein bisschen. Ich weiß auch, es ist ein unfassbar liebenswerter Schlagmensch, aber auch ein spezieller. Da sind schon spezielle Leute. Ne? Wir reden ja auch beide so ein bisschen Friesisch, nicht jetzt Friesisch als Sprache, aber so wir haben beide diesen Einschlag. Ne? Aber ja, wie stelle ich mir das vor? So die Lewke geht dahin, ein Unternehmer, vielleicht ein Gastwirt, nehmen wir mal so einen mittelständischen, ne, kann ja, nur das ist jetzt fiktiv, ne? Mhm. Und so eher in den 60ern schon, ja, wie ist da der Umgang miteinander? Ist das auch oft per Du? In Nordfriesland kenne ich das, da sagen ja viele Du. Wie ist das für dich immer?
Ja, ich versuche es ein bisschen zu meiden, gerade am Anfang und teste erstmal ein bisschen aus, wie möchte die Person dann gerne angesprochen werden und mache es dann viel aus dem Bauchgefühl raus. Also es gibt eine Handvoll Menschen, ich sag mal so 10% der Menschen, mit denen ich rede, da gehe ich automatisch auf sie. Das liegt aber sehr oft am Alter. Also 60 würde ich sagen, ist nicht die Marke, wo ich auf sie umsteige. 60 ist mittlerweile ja schon sehr jung.
Okay.
Ich würde eher sagen so, ja, weiß ich nicht, 70, 75, kommt auch auf die Autorität an. Dann steige ich mal zum sie über, aber sonst bin ich oft einfach, dass ich sehr offen darüber, also offen rede und gar nicht direkt, na, möchtest du oder so, darauf gehe. Und ansonsten würde ich immer beim Du sein, ja.
Ja, also es ist schon im Grunde so fast üblich. Wie ist so das Feedback? Du bist ja jetzt in deiner Hood geblieben, wenn man so will, also Nordfriesland. Da sind ja auch viele Schulfreundinnen, Freunde noch von früher da und vielleicht auch Lehrerinnen und Lehrer. Wie ist so das Feedback? Weil die beobachten ja auch, und Nordfriesland ist ja nun mal ein Dorf, wenn man so will, ne? Also Langenhorn, du wohnst zwar in Flensburg, aber trotzdem so dieses, wie ist das Feedback, wenn sie sagen, Mensch, die Lewke, die war doch bei uns in der Schule, oder? Die war doch hier und da.
Ja, also von deiner Erzählung jetzt hört sich das sehr märchenhaft an. Also es ist ein Dorf und alle treffen sich am Sonntag in der Kirche und so ist es ja nicht. Also tatsächlich frage ich mich manchmal, wenn Social Media nicht wäre, wen würde ich denn überhaupt noch sehen oder wovon würde ich was mitbekommen? Also ich bin wirklich schon sehr abgekapselt von dem, was mir im Leben bisher begegnet ist, seien es jetzt Schulfreunde oder alte Nachbarn. Also da ist das Umfeld schon so oft gewechselt einfach, dass ich da gar nicht mehr so viel von mitbekomme. Also klar bekomme ich mal eine Nachricht von jemandem, der mit zur Schule war, tatsächlich auch von einigen alten Lehrern, wo ich mich immer sehr drüber freue. Aber das ist jetzt wenig, dass man so hört, oh ja, die Nachbarin hat gesagt und dass meine Eltern so angesprochen werden. Ab und an mal, aber ja, ich lebe sehr in meiner eigenen Welt und lege da viel Wert auf mein eigenes Feedback aus meiner internen Familie.
Ja, und deine Familie, du sagst gerade auch, klar, du hast jetzt deine eigene Familie auch, aber oder ist alles deine eigene Familie, aber deine Eltern, wie haben die denn damals reagiert, wenn man da nochmal zurückspringt? Zu sagen, da ist eine, ja, hat gerade Abi gemacht, da sind ja schon die meisten Eltern froh, dass das schon mal geklappt hat. Studiert sie und nun will sie selbstständig werden. Wie haben die dann erstmal reagiert?
Ja, die waren, glaube ich, nicht so begeistert. Tatsächlich komme ich gar nicht mehr so genau drauf, wie es war. Aber doch, also ich habe eher so den sorgenvollen Blick von meiner Mutter im Hinterkopf, die aber auch bis heute noch ab und zu Momente abpasst, wenn ich sage, ich habe einen schlechten Tag gehabt, wo sie sagt, Lewke, möchtest du nicht einfach aufhören?
Achso, sie
und da bin ich dann immer ganz entgeistert, weil ich glaube, das ist auch für jemanden nicht nachvollziehbar, wenn man da gerade nicht drinne steckt. Das kann auch noch so schwer sein an manchen Tagen. Ich kann mir nicht vorstellen, aufzuhören, weil das ist halt ein großer Teil von meinem Leben. Ich sage bewusst nicht mein ganzes Leben, auf keinen Fall, aber es ist ein sehr, sehr großer Teil und was soll ich auch sonst machen? Also das ist halt alles, was ich jemals aufgebaut habe und wo ich so viel Lebensenergie reingesteckt habe. Also da werde ich ein Fitzel meines letzten Hemds mit für geben, damit das weiter besteht.
Fand ich ganz interessant, du hast gerade gesagt, es ist mein ganzes Leben. Nee, es ist nicht mein ganzes Leben. Oder also im Sinne von, hat sich da was gewandelt in den letzten 6 Jahren, dass du zu Anfang vielleicht, ich will gar nicht sagen, du brennst heute natürlich genauso, aber zu sagen, ich muss auch auf andere Sachen achten. Klar, du hast ja durch die Geburt deines Kindes vielleicht auch nochmal wieder ja, eine neue Richtung eingeschlagen. Ja, aber ist das ein Unterschied zu heute?
Ja, natürlich ist das ein Unterschied zu heute. Also auf jeden Fall. Also durch meinen Sohn habe ich so wie so eine kleine Notbremse gemacht zwischendrin mal. Ich war dann auch tatsächlich ein halbes Jahr in Elternzeit, was auch in der Selbstständigkeit nur funktioniert, wenn man wirklich auf ein richtig gutes Team bauen kann. Mhm. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt auch eine rechte Hand, die mich so gut unterstützt hat, dass es tatsächlich in Ordnung war, dass ich nicht da war für die Zeit. Und bin dann halt aber relativ früh wieder ins Unternehmen eingestiegen. Natürlich nicht in Vollzeit, bin ich bis heute nicht. Aber halt so, wie es dann ging. Und bis heute ist das so, dass mein Sohn mich einfach ein bisschen runterhält sozusagen von der Geschwindigkeit. Und das ist für mich, glaube ich, ganz gut. Weil wenn er nicht da wäre, glaube ich, wäre ich ein sehr arbeitsbezogener Mensch und wäre sehr, sehr viel Zeit im Büro. Und ich glaube, da würde ich auch vieles im Leben verpassen. Und deswegen bin ich echt froh, dass er mir dann aufzeigt, so, Mama, du musst auch nachmittags zu Hause sein, wir sollen mal zum Strand. Ne?
Also das macht er dann schon.
Ja, total. Und Kinder zeigen einem ja echt die schönen Seiten im Leben auf. Und da achte ich sehr darauf, dass das ausgeglichen ist, ne? Dass ich genug Zeit mit ihm habe und trotzdem dann die Firma voranzubringen, ist manchmal echt eine Challenge, aber ich krieg's hin.
Du sagst das gerade so ein bisschen am Rande, so, ja, ich bin jetzt nicht Vollzeit. Mhm. Ist natürlich auch eine Geschichte, die man ja einfach auch hinkriegen muss. Ne? Also zu sagen, ich bin hier die Geschäftsführerin, ich bin die Chefin und nehme mir trotzdem die Zeit, und das ist ja auch gesund und richtig, sich Zeit für die Familie zu nehmen, aber leichter gesagt als getan, oder?
Ja, auf jeden Fall. Man muss sagen, die Kunden sind sehr verständnisvoll, die haben ja immer einen Ansprechpartner, die sind nicht auf mich angewiesen. Und das ist ja schon so lange so, also mein Sohn ist jetzt 2,5 Jahre alt. Wenn ich jetzt mal den Mutterschaftsurlaub und so abziehe und der letzte Teil von der Schwangerschaft, bin ich ja bestimmt schon seit 3 Jahren so eingeschränkt in Anführungszeichen unterwegs. Und das ist die Hälfte des Unternehmens, also der Dauer, wie es besteht. Und von daher sind die daran gewöhnt und die wissen halt, wenn ich nicht erreichbar bin, rufen sie jemand anderen aus der Firma. Ich bin ja nicht absichtlich nicht alleine. Es wäre ja viel schlimmer bei jemandem, der selbst solo-selbstständig ist. Und das war mit auch ein Grund, warum ich überhaupt entschieden habe, mit der Firma zu wachsen. Weil als ich ursprünglich gestartet bin, übrigens als Foto- und Videografin, da war ich ja ganz allein. Und da habe ich gedacht, okay, wenn das jetzt für immer so bleibt, wie kann ich denn überhaupt mal Familie realisieren? Und das geht halt nur, wenn man halt ein gutes Team hat, was einem den Rücken frei hält, wenn man selber nicht vor Ort sein kann.
Wie gehst du mit dem Thema Trennung um? Weil es gibt natürlich, das hast du jetzt ja auch schon erlebt, das hast du eben angedeutet, deine rechte Hand ist, hat sich was Neues vorgenommen, was ja auch völlig okay ist. Ist aber auch so eine Sache. Ist das vergleichbar mit dem, ja, privaten Trennung, oder ist das was völlig anderes geschäftlich?
Also ich würde sagen, das ist immer personenbezogen, aber tatsächlich habe ich das auch viel mit dem privaten Trennungsschmerz beschrieben. Manchmal kommen Dinge im Leben ja sehr unerwartet, und wenn man dann auch über Jahre so beruflich zusammenwächst und dann wieder getrennte Wege zu gehen, wenn man das jetzt nicht eingeplant hat oder erwartet hat, ist das natürlich im ersten Moment, nicht so leicht zu verkraften. Vor allem, weil, ich sag mal, die Person, die das Unternehmen gegründet hat oder führt, die ist halt die immer da bleibt. Also das ganze Umfeld kann sich immer wieder ändern, aber man selber ist ja dieser Fels in der Brandung. Und da fragt man sich ja auch schon mal, bin ich eigentlich das Einzige, was hier hält sozusagen, was wirklich immer da ist. Aber im Endeffekt, egal was auch kommt, man wächst daran. Und dann ist es halt mal blöd ein halbes Jahr. Man kann sich auch, vielleicht erinnert sich mal jemand daran zurück, so die erste Trennung vom Partner, Partnerin, das kann sich mal ein halbes Jahr oder Jahr richtig blöd anfühlen. Aber irgendwann hat man es überstanden und dann ist man gefühlt irgendwie noch schlauer als vorher. Und dann ist alles wieder gut und dann geht's wieder weiter.
Ja, Liefke, ich kann dir einfach nur sagen, vielen, vielen Dank, dass du uns so einen Einblick gegeben hast, auch sehr persönlich. Jetzt kommen wir zu diesem Umtrieb der Woche. Thomas spielt jetzt den Jingle ein.
Der Umtrieb der Woche.
Und ja, der Umtrieb der Woche, ich weiß, soll ich anfangen oder willst du anfangen?
Fang gerne an.
Fang ich an. Thomas kommt dann ganz zum Schluss, dann fange ich an. Ich habe einen Umtrieb gehabt. Ich habe ein Wochenende gehabt, wo ich sehr, sehr viel Stress hatte und musste noch drehen fürs Fernsehen und habe noch schnell was gegessen. Und da war für mich der Umtrieb, es war so ein Falafelstand, und ich brauchte dann noch, weil ich in der Flensburg in der Stadt irgendwie parken musste, brauchte ich noch Wechselgeld und habe gedacht, esse ich hier eine Falafel, die kostet 4,50, dann kriege ich noch Wechselgeld, damit ich diesen Parkautomaten füttern kann. Ich weiß, es gibt auch die App, aber ich habe es immer noch nicht geschafft, mir dieses Schild reinzukleben. Naja, wie das so ist. Und dann habe ich gesagt, so, hier, pass auf, hier sind 20 Euro, ich will eine Falafel. Und dann sagt er, ja, hast du 50 Cent. Und ich so geistesgegenwärtig, wie ich denn nicht war, habe ich ihm auch noch 50 Cent gegeben und dann gab er mir 15 Euro zurück. Ich sage, du, ich würde aber lieber Kleingeld wieder haben. Nö, ich bin doch keine Bank. Ich sage, ja, ich habe dir jetzt gerade 50 Cent gegeben, sonst hättest du, nö, ist mir egal. Und da war ich echt sauer, habe erst überlegt, ob ich diese, sag, kannst du dir deine Falafel sonst wo, habe dann nur gedacht, ja, okay, blöd gelaufen, naja, was soll's.
da war ich da sehr dumm, habe ich dann so über mich gesagt. Habe ich aber tierisch geärgert. Und dann guckte er mich an, ja, du hast ja recht, hier ist, hat er mir das Kleine doch noch gegeben. Und ich habe ihm dann Trinkgeld gegeben. Aber ich war so ganz kurz davor, wütend zu werden und ihn zu bepöbeln und zu sagen, ja, du Arsch und so. Zum Glück habe ich es nicht gemacht und wir sind dann friedlich auseinandergegangen. Und das war so für mich so dieser Umtrieb, bleib mal ruhig, atme durch. Jeder hat mal einen schlechten Tag oder kommt irgendwie doof. Das war für mich so ein Learning einfach. Und zum Glück habe ich mich im Griff gehabt, das habe ich nicht immer. Manchmal wäre ich dann da so, ja, hier, am Arsch, kannst mich mal. Und da bin ich ein bisschen glücklich, dass das gut ausgegangen ist. Das war so mein Umtrieb.
Okay.
Ich weiß nicht, hast du einen Umtrieb?
Ist ein Umtrieb denn immer...
Kann auch negativ, kann positiv sein. Das war jetzt ja positiv, fand ich. Ich weiß nicht, was du da negativ findest.
Ich kenne das Wort ist mir so unbekannt.
Also, was dich gerade umtreibt. Also, es kann auch irgendwas anderes sein.
Was mich beschäftigt?
Ja, was dich beschäftigt zum Beispiel. Ja.
Also, was mich aktuell sehr viel beschäftigt, ist, wie ich unsere Region dazu bringen kann, unser neues Projekt Storyfisher on Tour noch besser kennenzulernen. Oh, ja. Haben wir ja noch gar nicht drüber gesprochen. Und zwar wollen wir so ein bisschen auch im Bereich der redaktionellen Arbeit gehen und einfach noch, ja, ich beziehe es nicht nur auf Nordfriesland, sondern eher auf Norddeutschland, da mehr für Präsenz sorgen, für Veranstaltungen, auch für Unternehmen, für offene Stellen, für Ausflugstipps vor allen Dingen und alles, was unsere Region eigentlich so sehenswert macht. Und ja, da sitze ich viele Stunden und überlege, beziehungsweise ist immer nebenbei, eigentlich bin ich am Arbeiten und es ist halt nur im Hinterkopf, was könnten wir noch machen, um einfach dieses Projekt noch bekannter zu machen, um das so als zweites Standbein aufzubauen.
Also wir können ja unsere Hörerinnen schon mal bitten, darauf zu klicken, Storyfisher on Tour. Bei Instagram findet man euch auch, im Internet sowieso, müssen wir nicht gar nicht zu sagen, das ist ganz einfach, verlinken wir in den Shownotes. Ja, dann schalten wir jetzt nach Solingen zu Thomas, der kommt mit seinem Umtrieb der Woche nochmal. Liebe Levke, vielen Dank, dass du da warst.
Ja, vielen Dank für die Einladung, mich super doll gefreut.
Jo, und dann hänge ich mich da einfach mal hinten ran mit meinem Umtrieb der Woche. Und der splittet sich aus zwei Teilen, weil ich brauche einfach mal im ersten Teil ganz kurz deinen Rat, Andreas. Du bist sehr reif, sehr reflektiert, wesentlich älter als ich. Zumindest hast du das ja im letzten Mal, ist mir das so aufgefallen, als du mich interviewt hast, wo du sagst, ja, du bist ja noch nicht so lange erwachsen. Also das schwang einfach da so mit und deshalb dachte ich, frage ich mal den älteren und reifen Herrn. Und zwar macht ja jetzt unser Superstar, unser Liebling Heinz Hönig, der ja nun wirklich brillante Rollen gemacht hat, wieder Schlagzeilen dadurch, dass er krank ist, operiert werden muss, aber dass er nicht krankenversichert ist. Nun muss ich sagen, kenne ich diesen Zustand aus meiner Selbstständigkeit auch, wo wirklich, wo fängt man als erstes an zu sparen bei der Krankenversicherung, was hier sich als großer Fehler erweist. Darum geht es aber gar nicht im Einzelnen, sondern im Besonderen geht es mir darum, jetzt rufen natürlich Stars auf, zu spenden und es die Stars selber spenden. Auch Till Schweiger soll eine große Summe gezahlt haben. Gil Ofraim soll 5 Euro gespendet haben. Nun frage ich mich aber, was hältst du davon, Andreas? Also er als Star, es geht jetzt gar nicht um die, ich will hier nicht über Leben und Tod und so richten, aber er hat natürlich dadurch eine sehr hohe Reichweite. Diese Reichweite haben andere. Wir haben jetzt vielleicht einen Selbstständigen in Wuppertal, der genauso alt ist und auch kein Geld für die Krankenkasse hat. Ja, der müsste dann sterben, wenn er nicht diese Reichweite hat. Das ist jetzt, darüber habe ich noch nicht so reflektiert nachgedacht, aber ist das irgendwie gerecht oder ist das irgendwie, ich finde das irgendwie komisch.
Ja,
was sagst du dazu?
Ich glaube, das ist sehr, sehr vielschichtig. Also klar,
mit
Gerechtigkeit tue ich mich sowieso schwer. Also ich finde, es ist nie gerecht. Weißt du, der eine wird geboren als Kind reicher Eltern, der andere als irgendwo in keine Ahnung. Ne? Und Heinz Hönig ist ein Star, der wahrscheinlich viele Freunde und Unterstützer noch hat. Was man so liest, hat aber auch sich mit einigen überworfen. Keine Ahnung, was da jetzt hinter den Kulissen geht, mich auch nichts an. Und ja, das ist natürlich immer so eine Geschichte. Ich glaube und ich hoffe, ich liege da jetzt nicht völlig falsch, wer in Deutschland nicht krankenversichert ist und in Lebensgefahr ist, der wird natürlich trotzdem operiert.
Ja,
und der kriegt trotzdem Hilfe. Der sitzt dann natürlich im schlimmsten Fall auf einigen 100.000 Euro Schulden, weil man darf das nicht unterschätzen, was das nachher kostet.
Richtig,
solche lebenserhaltenden Operationen.
Also hier sind 150.000 Euro im Raum.
Also ich bin da ehrlich gesagt so ein bisschen, also ich habe natürlich persönliche Schicksale immer auch Mitgefühl, das ist keine Frage.
Na, selbstverständlich.
Aber wir sind in Deutschland schon, haben so eine Vollkasko-Mentalität, die auch irgendwo, die ist halt da und hier kann sich jeder versichern, es muss niemand unversichert durch die Gegend laufen und ich selber bin, gebe ich ja auch zu, auch privat versichert, weil ich mich da mal entschieden habe. Und dann ist man dafür auch verantwortlich. Dann musst du halt auch diese Dinge aufbringen. Und das ist,
Ja, das hat viele, ja, viele Seiten und also da ist man schnell im Populismus. Also wichtig ist, dass niemand sterben muss, hoffe ich. So ist mein Stand der Dinge. Und da ist dann irgendwo die Eigenverantwortung gefragt. Wir können nicht für alle sozusagen. Und ich glaube, dass Heinz Hönig, bei allem Respekt, der hat wahrscheinlich auch hier und da mal Dinge gemacht, die nicht so schlau waren dann.
Das wird ihm jetzt natürlich so vorgeworfen und ich bin da, also ich habe das jetzt wirklich so reingeschmissen, weil es mich wirklich umtrieben hat und ich habe da noch nicht lange genug drüber reflektiert, dass wir Heinz Hönig lieben für seine Rollen alleine im großen Bellheim und so, das ist gar nicht die Frage, aber eben diese Sache, dass das wieder so alles so kompliziert ist mit so einer Krankenversicherung und dies und das und das.
Ja, aber findest du es so kompliziert? Es ist doch nicht kompliziert. Jeder kann sich krankenversichern, du kannst gesetzlich oder privat, du kannst dich entscheiden, ab einer gewissen Einkommens oder ob du Freiberufler bist.
Aber Andreas, wenn du selbstständig bist und du hast dann einfach, da kommt dann einfach nichts, dann gibt es eben Probleme und viele fangen dann eben an,
das ist das Problem. Also glaube ich, bin ich auch total, aber ehrlich gesagt, das gehört zur Eigenverantwortung. Wenn mein Geschäft nicht funktioniert, dann muss ich mir halt einen Job suchen, dann gehe ich irgendwo arbeiten, dann bin ich wieder
Das ist richtig. Kommen wir zum zweiten Teil. Das passt ganz gut mit der Eigenverantwortung. Ist eine schöne Überleitung. Ich will das ja auch nicht überstrapazieren, aber das musste ich jetzt mit reinschmeißen. Das können wir ja auch nochmal als Thema ganz hervorragend nehmen. Fall, entweder im Podcast oder bei einer Flasche Rotwein oder beides. Da müssen wir wieder zu Björn Engholm. Dann können wir das mal da diskutieren. Würde ja sogar ganz gut passen. Der zweite Teil ist auch ganz kurz abgehakt. Und zwar haben wir hier in Solingen ja nicht so viel Natur. Das heißt, das haben wir schon irgendwie und wir haben hier vor allen Dingen die Ohligser Heide, das ist Naturschutzgebiet. Und wo du gerade gesagt hast, Eigenverantwortung, da nur hatten wir ja den 1. Mai und wie gewöhnlich ist die an Feiertagen diese Ohligser Heide, die man auch begehen darf und da darf man sogar an bestimmten vorgesehenen Stellen grillen, ist sehr stark besucht. Das ist also ein sogenanntes Naherholungsgebiet, wo dann auch viele Solinger davon Gebrauch machen und wir wissen auch, dass wo viele Menschen aufeinandertreffen, sind auch immer ein paar Idioten dazwischen. Dieses Mal waren es wieder ein paar Vielidioten, sodass dann Rettungswege und Forstwege zugeparkt waren und Polizei wurde angefordert vom Ordnungsamt. Die haben aber gesagt, nö, dafür sind wir nicht zuständig. Also mussten zwei Menschen vom Ordnungsamt 25 Autos abschleppen lassen, weil die Leute wieder nicht in der Lage sind, das irgendwie ordentlich zu machen und dann auch Rettungswege zuzuparken. Und da hört einfach der Spaß für mich auf. Und als ob das nicht noch reicht, hat dann auch noch jemand 20 Säcke Bauschutt in die Ohligser Heide, in ein Naturschutzgebiet, das kommt immer wieder vor, geschmissen. Und dann denke ich immer, was denken die Leute sich eigentlich? Ich bin dann immer so fassungslos und denke auch, was geht hier eigentlich ab? So, und das hat mich wirklich, wie du merkst, hat mich das umgetrieben und es kotzt mich einfach an, wenn Politiker sich hinstellen und sagen, ja, man muss an die Eigenverantwortung, ich weiß, was du damit meinst, Andreas, aber das kann,
ja, ich würde auch sagen, jetzt halt nicht,
müssen wir und das ist ein anderes Thema.
Nichts durcheinander bringen, weil das ist also wenn ich meine Krankenversicherung nicht geregelt bekomme, hat das was mit Eigenverantwortung zu tun.
Das ist was völlig anderes,
wenn ich Müll ins Naturschutzgebiet schmeiße, dann bin ich ein Arschloch.
Ja.
So, das ist einfach noch was anderes.
Und haben wir das jetzt schön auseinandergebrüßelt.
Und wenn ich da parke, dann, und das hat ja offenbar funktioniert, die Trottel sind dann ja auch abgeschleppt worden und das ist ja auch gut.
Ja, aber wiederum, was mich dabei einfach auch maßlos erregt, ist, dass dann das Ordnungsamt wieder alleine gelassen wird von der Polizei. Das wird halt gerne mal getan, weil die gesagt haben, die Polizei redet sich dann immer raus mit ruhender Verkehr, dafür sind wir nicht zuständig. Mhm. Aber hier war es ja offensichtlich so, dass man gesagt hätte, hier hätte man auch ein paar Hände gebrauchen können.
Also hier, aber da muss ich jetzt so ein bisschen gucken, du musst wirklich aufpassen, weil das ist eine rechtlich sehr, sehr das Minenfeld, weil die Polizei ist wirklich dann nicht zuständig und dann hat das auch Rechtsfolgen. Die Polizei kann, soweit ich das weiß, nur dann eingreifen, wenn Gefahr im Verzug ist. Und da kann man natürlich darüber reden, wenn Rettungswege zugeparkt sind, dann ist das nachher eine Auslegungssache.
Ja,
ne?
Das Ordnungsamt wird das ja auch wissen, das setze ich zumindest mal voraus, die Mitarbeiter des Ordnungsamtes und die haben diese Hilfe eben und da ist einfach die Hölle los. Ja, wir kennen das ja von Veranstaltungen, alle haben frei und alle wollen raus bei schönem Wetter und dadurch ist das natürlich überlaufen und dann fahren Leute halt freiwillig dahin und diese Massenaufläufe, da ist noch viel mehr passiert, da ist heute ein großer Artikel im Solinger Tageblatt gewesen, also nichts Dramatischeres, also die Leute haben natürlich auch gegrillt, da wo es nicht erlaubt ist und in einem Naturschutzgebiet ist das halt nun auch mal scheiße. In dem Artikel wirkt das so ein bisschen unglücklich. Es wurde gegrillt, wo es nicht erlaubt war. Ja, dann sagen die Leute, ja, soll man sich nicht so haben. Aber in so einem Naturschutzgebiet ist das ja nicht ohne Grund. Das ist ja eine schützungswerte Natur. Da muss man es halt komplett dicht machen. Aber es ist, wie gesagt, das ist jetzt, der Umtrieb ist ja auch immer dafür da, dass man, das ist ja sozusagen auch unsere Meinungskolumne oder auch unsere Gefühlskolumne, wo man den Gefühlen auch mal, und da, dadurch, dass wir das jetzt auch dann immer so ein bisschen besprechen, noch bin ich jetzt auch erstmal, es ist erstmal gut, aber es ist immer so eine Fassungslosigkeit, wie, also vor allen Dingen das auch mit dem Bauschutt. Warum? Die Leute fahren dahin. Wir haben, die Stadt tut wirklich, da muss ich auch mal ein Lob nochmal an die Stadt los. Die Stadt, wir haben hier zwei Müllverbrennungsanlagen, die sehr modern sind und wo die Leute sich auch sehr nett sind. Da kann man hinfahren. Selbst jemand ängstlich ist wie ich, der vor so, wo man sich mit in so einer Autoschlange einreihen muss und dann, die sind super nett da. Ja, man kann sogar Plastik und Styropor kann man kostenlos dahin bringen und sonst hat man ein ganzes Auto voll Müll, das kostet 5 €. Das wäre überhaupt kein Problem gewesen, diesen Bauschutt da zu entsorgen. Das wäre vielleicht ein Aufwand von 20 € und einer halben Stunde gewesen. Ja, stattdessen Gurken, die raus in dieses Naturschutzgebiet. Wie kann man in die Natur Müllsäcke mit Bauschutz schmeißen? Ich verstehe diese Leute nicht. Was geht in denen vor?
Ja.
Erklärt mir das mal, wenn ihr das hört.
Thomas, aber das ist ja immer so, es gibt immer diese Idioten. Und das ist, du wirst es immer, aber das war, und jetzt sind wir wieder, machen wir das Fass noch größer, aber so dieses Motto, ja, früher war alles besser, das unterstelle ich dir jetzt null, das weiß ich, dass du nicht so denkst, das wurde früher aber noch viel heftiger gemacht und inzwischen gibt es da auch richtig heftige Strafen, wenn du erwischt wirst, also das, ich habe das hier selber erlebt, also das war noch immer im Raum Lübeck, die haben nachher, also das war sehr, sehr teuer, das kam nachher raus, da wird ermittelt, also klar, das gibt es leider, ich will nicht sagen Einzelfälle, es nervt, aber es bringt auch nichts, da Energie reinzusetzen, das ist Aufgabe der Behörden dann, also oder du gehst in die Politik und sagst, hey, ich sorge dafür, dass noch härtere Gesetze kommen, noch mehr Überwachung.
Ist in Arbeit. Ja, aber das muss ja auch mal angesprochen werden. Nicht nur die Falafeldöner, wo der Mann dann auch, du noch 50 Cent gibst. Zum Glück war deine Lunte ein bisschen länger. Da wäre ich auch schon wieder
in die Luft gegangen. Aber darüber haben wir ja gesprochen. Das ist ja das, woran ich immer weiter arbeiten muss und auch arbeite, diese Lunte länger zu machen und nicht mehr immer auch bei Sachen, bei wichtigen Entscheidungen eine Nacht drüber schlafen. Hier hätte ich jetzt nicht drüber schlafen können, aber da war es halt auch gut und es war so ein bisschen für mich auch so eine Stresssituation. Ich hatte gleich einen Termin und wollte aber das ist halt so, das ist etwas, was ich versuche und es gelingt mir nicht immer, das habe ich auch gesagt, aber zu sagen, okay, es ist jetzt, es bringt, und gucken, wo kann ich meine Energie sinnvoll einsetzen und wo nicht.
Ja, weil natürlich hat er sich komplett kundenunfreundlich dass das dann so gut geendet ist, war ja nur, dass er dann auch eingesehen hat, dass er wirklich dann da aber dann muss man einfach, selbst wenn das nicht passiert wäre, müssten wir eigentlich in der Lage sein, und da meine ich auch wir, also du und ich, in der Lage sein, dann einfach durchzuatmen und sagen, komm, scheiß drauf, ich kann atmen, ich habe Geld, ich habe ein gutes Leben, geh weiter, ist egal.
Ne? Also ich hätte jetzt eben einfach, wenn er nicht eingelenkt hätte, hätte ich mein Döner nicht, das war ja eine Falafel, hätte ich die gegessen und wäre dann weggegangen, wäre wahrscheinlich aber nicht wiedergekommen. Und das ist schade, weil ich bei ihm schon öfter, ich will nicht sagen, dass ich da jede Woche esse, aber ich würde sagen, so im Schnitt einmal im Monat oder alle 2 Monate, das ist direkt an dem Laden, wo ich normalerweise einkaufe, da hat er, ich glaube, da steht er immer, ich glaube, freitags und sonnabends steht er da und ist auch ein netter Mann irgendwie immer gewesen. Nur in dem Moment war es echt so, wo ich genervt war. Aber zum Glück im Nachhinein sage ich auch wenn er nicht eingelenkt hätte, würde ich die Sache jetzt inzwischen auch sagen, ja komm, egal.
Ja, ne? Guck mal, wenn du einen Tag vorher deine Frau kennengelernt hättest und wärst du in einem ganz anderen Zustand gewesen, dann wäre es dir egal gewesen. Also es ist immer sehr wichtig, in welchem Zustand wir sind. Das stimmt nämlich schon. Weil du sagst, er ist eben sonst nett. Und das nächste Mal, wenn es dir wieder super gut geht und du keinen Stress hast, kannst du dir sagen, Mensch, letztes Mal waren wir ja beide ein bisschen knurrig. Was war denn los bei Ihnen oder so?
Ja, wobei er hat ja so gesagt, Entschuldigung, da war ich. Ne? Also er hat mir dann sozusagen nochmal gewechselt. Und dann habe ich ihm noch Trinkgeld gegeben und dann war alles in Ordnung. Die Sache ist für mich jetzt auch durch.
Und es war ja dadurch so dämlich, dass du ihm, dass er dich erst nach 50 Cent und du dann nicht von ihm das Wechselgeld dann bekommst.
Und ja, so. Und ich mir extra Geld geholt habe, weißt du? Ich habe mir extra Geld geholt, weil ich hätte, glaube ich, so. Also das war so, ich hatte auch gar nicht mal richtig Bock auf einen Falafel, aber ich dachte, ach, das ist eine gute Möglichkeit, schnell zu wechseln.
Ja, und aber um dieses Grundverständnis nochmal, ich habe 3 Jahre lang Fisch verkauft und auch gekellnert, aber sowas hat es bei mir nie gegeben, das sage ich nochmal für mich, dass man sagt, haben Sie es nicht ein bisschen kleiner oder haben Sie es nicht passend oder so, das habe ich nie gemacht. Wir haben immer genug Wechselgeld gehabt und wenn morgens einer mit einem 500-Mark-Schein reinkam, dann hat er auch sein Wechselgeld gekriegt. Ist nie vorgekommen, aber ich finde das immer auch so ein bisschen, haben Sie es nicht ein bisschen kleiner? Nein, man muss einfach, wir haben halt noch das Geld und da muss man auch genug da haben. Ja. Ich kann das verstehen, wenn dann die ersten 3 mit einem 50er kommen, aber wann kommt das schon mal vor?
Und der Falafelmann kann bitte auch jetzt Kartenzahlung mal akzeptieren. Das werde ich ihm vielleicht nächstes Mal
sagen. So, das ist doch ein schönes Abschlusswort.
Weil, ne,
genau, Kartenzahlung.
Bargeld und Diesel ist Freiheit.
So, war's. So, oh Gott.
Ende.
Jetzt haben wir
auf storyfischer.de und guckt euch das mal an, was Levke und Kolleginnen da machen. Toller Laden. Ja,
aber durch diese Aussage, Bargeld und Diesel ist Freiheit, haben wir jetzt 560 weniger Abonnenten, aber das ist auch egal. Nichts.
Die kommen auch
andere Seite. Haut ab, ihr dazu. Penner.
Genau.
So.
Also gut.
Nein, bleibt in diesem Sinne, ihr wisst, wie wir drauf sind. Ja. Alles Liebe, alles Gute, kommt gut in die nächsten Tage und Wochen. Und dann sehen wir uns und hören uns ja natürlich bald an anderer Stelle wieder. Vielen Dank. Tschüssing.
Tschüss.